Wir fahren heute nach längerer Zeit wieder weiter, dem ersten Timotheusbrief, haben ja unterbrochen mit den Live-on-Stage-Abenden. Und jetzt sind wir bei 1. Timotheus 4, Vers 13. Ich habe, glaube es war noch vor den Sommerferien, Vers 12 ausgelegt. Dort geht es so um einen Fünfklang des vorbildlichen Lebens. Heißt, ich glaube, das ja auch im 60 Plus das letzte Mal, also im letzten Monat auch ausgeführt, diesen Vers. Du aber sei ein Vorbild. Dann der Fünfklang im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Und heute geht es mit Vers 13 jetzt weiter mit einem Dreiklang des vorbildlichen Wirkens. Da steht 1. Timotheus 4, Vers 13. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr sehr gerne mitlesen. 1. Timotheus 4, 13, da steht, fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Wörtlich beginnt es mit, bis ich komme. Ich weiß nicht, ob das funktioniert da. Ob man etwas einstellen muss. Das will man nicht testen, gell? Ah. Wörtlich beginnt es mit, bis ich komme, achte auf die und so. Also bis ich komme, schon in Kapitel 3, Vers 14 hat Paulus die Hoffnung geäußert, dass er dann irgendwann mal zu Timotheus kommt. Aber wir können uns das gut vorstellen, damals war das nicht einfach so schnell, ich gehe mal schnell da ein paar Kilometer in diese Stadt und dort, sondern das war ein bisschen beschwerlicher als heute. Und so ist es einfach eine Hoffnung, ich komme bald und bis dann achte, mach's gut. Das heißt nicht, dass Timotheus das selbst tun muss, aber er soll darauf achten, dass es gut getan wird. Und zwar drei Dinge. Erstens, die öffentliche Lesung. Luther hat übersetzt mit Vorlesen. Es geht hier um einen Begriff, der für die öffentliche Lesung in der Synagoge verwendet wurde. Wir stellen uns das so vor, da war der Synagogengottesdienst der Juden und dann trat jemand auf und hat einen Text aus dem Alten Testament vorgelesen. Und das haben die Christen dann auch so gemacht. Sie haben sich nicht mehr in der Synagoge getroffen, sondern in Häusern und dann trat jemand auf und las einen alttestamentlichen Text vor. Wir sehen das aus Apostelgeschichte 13, Vers 15 und 2. Korinther 3, Vers 14. Und das war sozusagen die einzige Möglichkeit für die meisten Menschen damals, überhaupt die Bibel zu hören. Vielleicht habt ihr das nicht vor Augen jetzt gerade, aber damals hatte ja niemand eine Bibel. Es gab vielleicht ein paar Schriftrollen, aber die meisten Menschen hatten keine Bibel. Und nur in der Synagoge haben die Juden die Bibel gehört. Und dann die Christen, die haben auch diese Schriften dann vorgelesen bekommen. Und dann gab es nach und nach auch neutestamentliche Briefe. Oder so Rundschreiben waren das. Die wurden dann abgeschrieben und dann wurden die im Gottesdienst auch vorgelesen. Wir sehen das aus dem Kolosser- oder 1. Thessalonicher Brief, dass auch die neutestamentlichen Schriften öffentlich vorgelesen wurden. Also einfach die autoritativen Schriften der neutestamentlichen Zeit. Das öffentliche Vorlesen war ein lebenswichtiger Kanal bei der Verbreitung der Wahrheit, schreibt jemand zu diesem Vers. Denn die Gemeindeglieder hatten ja keine Bibeln und so war dieses Vorlesen der Moment, da haben die Gläubigen gehört, was ist Gottes Wille, und dann konnten sie das im Leben umsetzen. Die öffentliche Lesung. Das zweite ist das Ermahnen. Jetzt diejenigen, die sehr treu unsere Gemeinde besuchen und auch alles sich merken können, was hier je gepredigt wird, die wissen vermutlich, dass das Wort für Ermahnen ein Wort ist, das ein sehr breites Bedeutungsspektrum hat. Das ist das Wort para, im Nomen Paraklesis. Und das Verb, ein anderes sehr damit verwandtes Wort ist der Parakletos. Jetzt vielleicht einige merken, der Parakletos, das ist doch der Tröster, Beistand, das ist doch der Heilige Geist. Und jedes Mal, wenn ich über dieses Wort rede, Parakaleo, das auch sehr oft erscheint, sage ich, es hat ganz verschiedene Bedeutungen. Es meint ermahnen, ermutigen, trösten, einladen, bitten, was auch immer. Man kann sagen, dieses Wort hat wie so zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist die Ermahnung und der andere Schwerpunkt ist die Ermutigung. Und das ist Predigt. Also in der Predigt geht es darum, den Anspruch Gottes zu verkündigen, aber auch den Zuspruch Gottes zu verkündigen. Anspruch und Zuspruch. Aber auch Trost und Stärkung. Ermahnung zur Rechtweisung. Es geht also hier darum, dass das, was verkündigt wird in der Lesung, dann aufs Leben angewendet wird. Ums Praktische. Ich denke, jeder Gläubige, der den Gottesdienst besucht, ist ja in einer ganz speziellen Situation. Ich weiß nicht, aus welcher Situation ihr heute hergekommen seid. Ich nehme an, der eine oder andere heute braucht Ermutigung eigentlich. Jetzt denkt er, ja gut, ich sitze da, Bibelseminar, das wird sowieso theoretisch und so, intellektlastig und so. Aber eigentlich bräuchte ich eine Ermutigung, so etwas, so eine Hosensackpredigt, hat mal jemand gesagt, so. Also etwas, was man mitnehmen kann in den Alltag. Und ein anderer denkt, ja, ich bin so voll mit Jesus unterwegs, ich möchte mal wieder richtig Schwarzbrot. Und wieder ein anderer, da denke ich, vielleicht er bräuchte eine Ermahnung. Naja. Und so bräuchte jeder etwas ganz Unterschiedliches. Und ich bin deshalb zutiefst davon überzeugt, dass die Predigten breit sein müssen. Es braucht Ermahnendes, Ermutigendes, beides. Und ich bin auch dankbar, dass der Heilige Geist beides tut und manchmal die eine und gleiche Predigt beim einen und anderen ganz Unterschiedliches auslöst. Jemand sagt mir nach der Predigt, das hat mich so zutiefst angesprochen, dieser Satz und ein anderer, ganz ein anderer Satz. Ich bin froh, dass der Heilige Geist da auch wirkt. Auch wenn ich manchmal denke, manche hören schon nur sehr einseitig zu. Aber das ist ein anderes Thema. Also ihr seht, ermahnen ist breit. Ermutigen, ermahnen. Und dann kommt noch ein drittes, und das ist das Lehren. Und beim Lehren geht es jetzt weniger darum, dass man einen Vers einfach ganz tief auslegt, sondern dass man den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Das mache ich ja immer wieder auch im Bibelseminar, dass ich mal wieder ein Thema im ganzheitlichen Sinn anschaue. Oder wir haben jetzt gerade ein paar Abende zur Evangelisation gehabt. Das waren auch lehrmäßige Abende, nicht nur Lehre, aber auch. Und bei der Lehre geht es darum, dass das, was uns die Bibel mitteilt, dann auch im Alltag praktisch wird. Wir haben also in diesem Satz ein Modell eines christlichen Gottesdienstes vor uns. Es geht hier um drei Elemente, die im Gottesdienst vorkommen sollen. Eine Lesung, dann das Ermahnen, was wir heute unter der Predigt, was wir heute Predigen nennen, und auch das Lehren. Und spannend ist, dass ja, daraus dann wie eine Form eines Gottesdienstes auch immer wie mehr entstanden ist, so dass man etwa um 150, 160 nach Christus bei Justinus dem Märtyrer Folgendes bereits lesen konnte. Stellt euch vor, 150 nach Christus, etwa 100 Jahre nach 1. Timotheus, da schreibt Justinus: An dem Tage, den man Sonntag nennt, findet eine Versammlung aller statt, die in Städten oder auf dem Lande wohnen. Dabei werden die Denkwürdigkeiten der Apostel oder die Schriften der Propheten vorgelesen, solange es angeht. Hat der Vorleser aufgehört, so gibt der Vorsteher, heute würde man wohl sagen der Prediger, der Pastor, in einer Ansprache eine Ermahnung und Aufforderung zur Nachahmung all dieses Guten. Darauf erheben wir uns alle zusammen und senden Gebete empor. Ganz ein einfacher Gottesdienst, der hier beschrieben ist. Jetzt, was können wir lernen aus diesem Vers für unseren Gottesdienst heute? Ich sehe drei Dinge, die wir daraus lernen können. Erstens, im Zentrum des Gottesdienstes steht die Bibel. Im Gottesdienst soll die Bibel vorgelesen werden, ausgelegt werden. Die Menschen versammeln sich im Gottesdienst nicht, um irgendeiner Person zuzuhören. Es geht nicht darum, es geht darum, die Bibel zu hören. Also ich hoffe, wenn ihr nächsten Sonntag hier im Gottesdienst sitzt, dass ihr nicht denkt, oh, was hat jetzt wohl Manuel wieder für eine Meinung zu irgendeinem Bibeltext? Sondern dass ihr denkt, was sagt Gott mir heute? Und Manuel darf es dann hoffentlich möglichst gut auslegen. Und ein bisschen ermahnen und ermutigen, keine Ahnung, was du dann brauchst. Im Zentrum steht die Bibel. Das war so begeisternd, als ich da letztes Jahr Nehemia hatten wir ja diese Serie. Und dann sehen wir Nehemia 8, die Erweckung. Und dann kommen die Leute aus ganz Israel zusammen und sie versammeln sich nicht um Nehemia oder Esra. Sie versammeln sich um die Bibel. Und sie hören 3 Stunden lang Bibel. Wird vorgelesen, sie stehen da und sie beginnen dann zu weinen. Im Zentrum steht die Bibel. Aber wir sehen auch, die Bibel bedarf der auslegenden, also der erklärenden Auslegung. Sie bedarf der Lehre. Klar wissen wir, die Bibel legt sich selbst aus. Aber wenn wir nur einen Vers haben, dann ist der manchmal bis oft missverständlich. Ich glaube, man kann mit der Bibel alles begründen, wenn man nur will. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man die Bibel auch auslegt und sagt, was heißt jetzt das hier? Und zwar legt man die Bibel aus, indem man die ganze Bibel berücksichtigt. Die Reformatoren nennten dieses Auslegungsprinzip Sacra Scriptura sui ipsius interpres. Also die Heilige Schrift legt sich selbst aus. Und ich meine, je umfangreicher die Kenntnis der gesamten Heiligen Schrift ist, desto besser kann ein Ausleger die Bibel auslegen. Oder anders ausgedrückt, je umfangreicher jemand die Bibel kennt, desto eher ist der Fall, dass er weniger Falsches sagt. Und deshalb meine ich, ist es auch gut, dass man da möglichst viel studiert, um dann auch die Bibel möglichst in ihrem Sinne auslegen zu können. Aber nebst dem gewissenhaften Studium, wie sich das Wort Gottes besser auslegen lässt, gehört auch die Bitte, dass der Heilige Geist die richtige Auslegung schenkt. Es ist wie so das, was sich ergänzen muss. Die Bibel also bedarf der erklärenden Auslegung. Und dann noch etwas Drittes. Die christliche Botschaft will in die Tat umgesetzt werden. Ermahnung, Ermutigung, es muss irgendwie in den Alltag kommen. Stellt euch mal vor, ich gehe zu Ben ins Zimmer und sage, Ben, ja, die so lieb, du bist mein Lieblingssohn. Und weißt du was, es wäre so schön, wenn du bis zum Mittagessen noch das Zimmer aufräumen würdest. So reden wir miteinander und dann gehe ich wieder und kurz vor dem Mittagessen gehe ich ins Zimmer und ich sehe, wie Ben so dort ist und sage, Papi, du hast so schöne Worte gehabt. Ah, und das Zimmer auf, wo man sieht, so schön tönt. Aber er hat das Zimmer nicht aufgeräumt. Manchmal kommt es mir vor, als sind wir Christen genauso. Wow, ist das so schön, so spannend und die Tiefen der Tiefen. Oh. Aber im Alltag kommt gar nichts an. Ja, also die christliche Botschaft will in die Tat umgesetzt werden. Sie will nicht nur gekannt, studiert, verstanden sein. Sie will getan werden. Das zu diesem Vers. Da habe ich gedacht, weil es ja hier um den Gottesdienst geht, möchte ich noch mal ein Stück weiter in die Tiefe gehen heute und ein bisschen noch mehr zum Thema Gottesdienst sagen. Ja, was ist eigentlich ein Gottesdienst und warum feiern wir bei uns so Gottesdienst? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal überlegt habt. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass sowohl in 1. Timotheus 4,13 wie auch im übrigen Neuen Testament nirgends eine Liturgie steht. Also ich finde nirgends eine Bibelstelle, wo steht, am Anfang soll der Moderator nach vorne kommen, die Leute freundlich begrüßen, dann singt ihr ein Lied, dann kommen die Informationen, dann eine Lobpreiszeit, dann die Predigt, dann noch einmal ein Lied, dann der Segen und dann noch einmal ein Lied. Es gibt keine Liturgie im Neuen Testament. Es steht im Neuen Testament, wenn ihr zusammenkommt, dann hat jemand einen Psalm, jemand eine Lehre, jemand eine Offenbarung, jemand eine Sprachenrede, jemand eine Auferbauung. Oder Apostelgeschichte 2,42. Das, was die ersten Christen prägte, war die Predigt, jetzt das Gebet oder die Gebete, wäre es wirklich. Die Gemeinschaft, das Abendmahl. Oh, jetzt sehen wir zwei Listen, aber die sind ja gar nicht identisch. Und wenn wir in der Bibel verschiedene Listen haben, die nicht identisch sind, ist das in der Regel ein Hinweis darauf, dass die Liste nicht als absolut zu verstehen ist. Das heißt, dass man eine Liste nicht sagen, in jedem Gottesdienst muss jetzt genau das vorkommen, sondern das heißt, es kann sich ergänzen, es kann auch mal ein Element weggelassen werden. Das haben wir übrigens auch bei anderen Themen, verschiedene Listen, die dann nicht als absolut zu verstehen sind. Also wir sehen, es gibt verschiedene Elemente, die im Gottesdienst wichtig sind, aber es wird uns kein Ablauf mitgeteilt. Es wird uns aber mitgeteilt, was das Ziel ist, wenn man zusammenkommt. Nämlich, dass Gott verherrlicht wird, dass Gott angebetet wird und dass eine Begegnung zwischen Gott und Mensch möglich wird. Das ist das Ziel des Gottesdienstes. Aber eine fixe Liturgie finden wir in der Bibel nicht, ist so nicht vorgesehen. Das heißt, dass wir bezüglich der Gestaltung des Gottesdienstes eine große Freiheit haben. Stefan Schweier war ja gestern Nachmittag im 60 plus mit seiner Frau. Er entwickelt sich so zum Profi für Gottesdienste. Also er habilitiert zum Thema freikirchlicher Gottesdienst und ja, seine Kinder sagen so im Scherz, bist immer noch am Studieren, wie man Gottesdienst feiert. Naja, er schreibt da so eine Habil, er will da Professor werden. Und er schreibt zu Recht, den Gottesdienst gibt es nicht. Gottesdienst gibt es nur im Plural. Spannend. Das griechische Wort für Gottesdienst ist ein Pluralwort. Sehen wir, es gibt nicht den einen Gottesdienst, es gibt nur Gottesdienste. Schnepper, ein Theologe und Pastor, schreibt, wie diese Inhalte hier aber nun konkret Gestalt finden, das bleibt jederzeit und jeder Kirche selbst überlassen. Hier darf und muss Freiheit herrschen. Dabei gilt natürlich, dass man das Alte und Hergebrachte nicht verachten soll. Gleichzeitig ist es aber normal und notwendig, Neues zu wagen und auszuprobieren. Die Inhalte sollen eben in die neue Zeit übertragen werden. Und ein anderer Pastor, der schreibt, ich zitiere wörtlich, es geht um eine ständige Neuanpassung an die sich verändernde Gesellschaft, ohne aber die Grundelemente in Frage zu stellen. Quizfrage, von wem ist dieses Zitat? Ich sage es noch einmal. Es geht um eine ständige Neuanpassung an die sich verändernde Gesellschaft, ohne aber die Grundelemente in Frage zu stellen. Von wem ist dieses Zitat? Vom Armin, genau. Wenn es Armin sagt. Genau. Also ich finde das sehr treffend, wirklich. Es geht um eine ständige Neuanpassung an die sich verändernde Gesellschaft, ohne aber die Grundelemente in Frage zu stellen. Und jetzt ist die Frage ja, wie ist denn ein Gottesdienst aufgebaut? Wie bauen wir den auf? Wie ordnen wir den? Der ganze Gottesdienst soll den Menschen helfen, aus ihrer Situation in einer gefallenen Welt zu Gott zu kommen. Stellt euch vor, wir alle leben in einer gefallenen Welt. Und wir haben keinen unmittelbaren Zugang zu Gott. Niemand kann so mit Gott Gemeinschaft haben wie im Paradies. Und jetzt geht es also darum, dass wir im Gottesdienst eine Begegnung mit Gott haben. Und ich bin mir bewusst, dass Gott allgegenwärtig ist, auch im Alltag. Deshalb, der Gottesdienst geht auch weiter im Alltag.
Aber wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, so sagt Jesus mal, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich versuche das immer ein bisschen auszudrücken, ja, was ist denn der Unterschied von Gottesdienst zum Alltag? Ich glaube, es geht im Gottesdienst um eine intensivere Gegenwart Gottes, wenn das irgendwie möglich ist. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber dort, wo wir gemeinsam zusammenkommen in Jesu Namen, ist irgendwie Gottes Gegenwart präsenter, spürbarer. Ich hoffe, ihr kommt da mit. Es ist noch schwierig, mit der Allgegenwart diese zu denken, oder? Aber Gott ist ganz besonders gegenwärtig im Gottesdienst, aber auch eben darüber hinaus. Und dann geht es darum, dass Menschen also in die Gegenwart Gottes kommen, Gottes Wort empfangen und gestärkt in den Alltag zurückgehen. Das Ziel des Gottesdienstes ist also eine Interaktion zwischen Gott und Mensch. Es geht beim Gottesdienst, wie es das Wort sagt, um wir dienen Gott und Gott dient uns. Dieses Wort Gottesdienst kann man ja auf zwei Seiten verstehen. Für diejenigen, die gerne ein bisschen fachbegriffischer möchten, es ist entweder ein Genitiv-Subjektivus oder ein Genitivus-Objektivus. Also entweder Gott dient uns oder wir dienen Gott. Darum geht es im Gottesdienst. Und jetzt sehen wir also der Aufbau, wie wir Gottesdienst feiern, soll eng mit dem Ziel des Gottesdienstes verknüpft sein. Also wie gestalten wir den Gottesdienst so, dass eine Begegnung mit Gott möglich wird, Gottes Wort empfangen wird und dann jeder Einzelne gestärkt in den Alltag zurückgeht. Der konkrete Aufbau, wie wir heute Gottesdienst feiern, ist, ob wir das so hören wollen oder nicht, geschichtlich geworden. Ich weiß, wir Freikirchler, wir haben es nicht so mit der Tradition. Da sind andere stärker als wir. Aber ich möchte einfach mal wieder den Hinweis machen, dass auch wir eine Tradition haben. Auch wenn wir dieser nicht absolute Autorität geben. Klar. Wir haben auch eine Tradition, die beginnt relativ früh. Nämlich bei den Urchristen. Und da sehen wir, die ersten Christen haben sich versammelt. Es gab eine vielfältige Beteiligung. Es gab ja auch keine Studierten. Es gab zuerst mal ein paar Brüder, die haben da geleitet. Und dann hat Paulus gemerkt, auch in Korinth ist ein bisschen Chaos. Wir müssen da Ordnung hineinbringen. Nennt das, alles soll dem Frieden dienen. Und wenn ein Ungläubiger hineinkommt, dann muss es verstanden werden, was da in Sprache, also eben nicht in Sprachen, sondern in einer verständlichen Sprache soll es dann zu und her gehen. Dann haben wir als erstes ein Dokument aus dem Jahr ca. 100 nach Christus. Die Didache. Dort lesen wir von ersten konkreten liturgischen Formularen. Die Lehre wird betont. Der Gottesdienst dreht sich bereits um das Abendmahl. Dann Justin, schon von ihm zitiert, er betont die Lesung, die Auslegung, das Gebet, und dann habe ich das Zitat aufgehört, es würde noch weitergehen, es geht dann noch ums Abendmahl. Und jetzt mache ich einen 1005 Jahre Sprung zu Martin Luther. Aber bevor ich zu Martin Luther komme, sage ich noch kurz, was in diesen 1500 Jahren wäre. Die orthodoxen Gottesdienste. Weiß nicht, war jemand von euch schon mal in einem orthodoxen Gottesdienst? Mal Hände sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich war mal. Ich nehme an, ich habe das ähnlich erlebt wie ich. Ich war um 9 Uhr im Gottesdienst. Der begann um 9 Uhr. Wir mussten das vom Freifach Liturgik aus verschiedene Gottesdienste besuchen. Da war ich in Basel in diesem griechisch-orthodoxen Gottesdienst. Da waren, glaube ich, drei Priester da. Die haben da vor allem gesungen. Und es waren drei Gottesdienstteilnehmer da um 9 Uhr. David Jani, seine damals Verlobte und ich. Sonst war niemand da. Um 11:30, nach 2,5 Stunden, war die Kirche voll. Dann ging es um die Kommunion, ums Abendmahl. Da kamen alle zum Abendmahl. Das ist spannend. Also die ging 3 Stunden, dieser Gottesdienst, die Liturgie, vor allem gesungen. Und es war etwa so wie vor 1500 Jahren. Nicht nur gefühlt, sondern wirklich. Das war wie vor etwa 1000 Jahren so. Altes Griechisch, nichts verständlich so. Ja. Also das können wir getrost meines Erachtens überspringen, diese 1500 Jahre, und direkt zu Martin Luther gehen. Martin Luther, der sagte mal in der Torgauer Formel, nichts mit dem Kanton da, Thurgau zu tun, heißt halt so, auf dass dieses neue Haus dahin gerichtet werde, dass nichts anderes darin geschehe, als dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir umgekehrt mit ihm reden durch unser Gebet und Lobgesang. Ganz einfach, was soll in der Kirche im Gottesdienst geschehen? Wort und Antwort. Gottes Wort gepredigt, Antwort im Gebet. Und das hat sich dann so entwickelt zu zwei Schwerpunkten im Gottesdienst, die Verkündigung und das Gebet. Die reformierte Kirche hat dann ihre Liturgie daraus entwickelt auch. Daneben parallel gab es die Täufer, die hatten keine besondere Gottesdienstordnung, aber auch bei ihnen war die Predigt zentral. Dann kam vor etwa 100 Jahren die Pfingstbewegung, hat wiederum neu die Spontanität auch betont und die vielfache Beteiligung. Und die allermeisten Freikirchen heute haben einen Worship-Gottesdienst. Der nennt sich so, von Englisch Worship, Anbetungsgottesdienst, könnten wir sagen. Es gibt so zwei Hauptteile, eine Predigt im Zentrum und Lobpreis, die Musik, die Anbetung Gottes. Freikirchliche Gottesdienste sind grundsätzlich ja frei und dennoch haben freikirchliche Gottesdienste einen Ablauf. Auch eine gewisse Liturgie habe ich festgestellt. Ich besuche ja jeden zweiten Sonntag auch einen anderen Gottesdienst, in dem ich dann predige. Und wenn wir Ferien haben, besuchen wir Gottesdienste, sind noch einmal ganz anders. Und da ist mir etwas aufgefallen. Freikirchen ähneln sich, trotz allem. Und ich glaube, das kommt daher, dass diejenigen, die handeln, eine gewisse Handlungssicherheit brauchen. Was wird erwartet? Und diejenigen, die teilnehmen, brauchen eine gewisse Erwartungssicherheit. Also wer bei uns regelmäßig den Gottesdienst besucht, weiß mit der Zeit, was ihn erwartet. Und er weiß, ich kann um so und so viel Uhr einen Besuch abmachen und es wird nicht erst um 3 Uhr nachmittags fertig sein. Das ist so unsere Kultur halt. Jemand sagte mal, wir sind halt Urschweizer, mit H, Urschweizer, ja, genau. Die verschiedenen Elemente in den Gottesdiensten protestantischer Tradition lassen sich in 4 Kategorien einteilen. Es gibt eine Sammlung, Wort, Antwort, Sendung. Also, ich kann das so vorstellen, am Anfang versammeln wir uns und am Schluss werden wir ausgesendet und dazwischen gibt es Wort, Antwort. Die verschiedenen Elemente zu diesen 4 Begriffen sind zum Beispiel bei der Sammlung die Begrüßung, das Anfangsgebet, auch die Informationen. Dann haben wir das Wort, Lesungen, Bibeltexte, Predigt. Antwort, dazu gehören Elemente wie Lobpreis, Gebete, Abendmahlzeiten der Stille. Und dann die Sendung ist die Verabschiedung und der Segen. Jetzt ist so, bei freikirchlichen Gottesdiensten, vielleicht habt ihr das gerade schon gemerkt, wird irgendwie Wort und Antwort oft vertauscht. So, zuerst kommt da der Lobpreis und dann kommt die Predigt. Denkt ihr vielleicht, ja, zuerst die Antwort, dann das Wort. Ist ein bisschen komisch, wie wir das machen. Es ist so, bei uns hat der Lobpreis nicht die Funktion der Antwort, sondern die Funktion der Vorbereitung. Das heißt, wir begegnen Gott im Lobpreis. Wir stellen uns ihm zur Verfügung. Wir richten uns auf Gott aus, um dann bereit zu sein für das, was er uns mitteilen möchte. Die Antwort fällt dadurch nicht ganz weg. Die Antwort wird oft durch den Prediger selbst gegeben, indem er noch betet zum Schluss der Predigt. Oder dann auch im Alltag soll der Gottesdienst ja weitergehen und die Anwendung, die Antwort folgt dann im Alltag.
Auch durch Gespräche, Seelsorge folgt die Antwort nach dem Gottesdienst. Obwohl nach Römer 12,1 wissen wir ja, dass wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen sollen, denn das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Jetzt, jedes Element im Gottesdienst hat eigentlich eine doppelte Wirkung. Eine heraufsteigende Wirkung und eine herabsteigende Wirkung. Zum Beispiel der Lobpreis. Im Lobpreis redet ja Gott auch zu uns. Manchmal singen wir Lieder, die sind "Ich bin bei dir" und Gott direkt Gottes Wort. Dann singen wir Lieder, die haben Bibeltexte drin. Zum Beispiel "Lobe den Herrn, meine Seele". Da spricht Gott direkt, das ist sein Wort, das wir singen. Dann gibt es auch Lieder, da singen wir zu Gott. Loben ihn, preisen ihn. Heraufsteigend, herabsteigend. Die Predigt das Gleiche, durch die Predigt redet Gott zu uns und wir verherrlichen in der Predigt Gott, indem wir verkündigen, wie wunderbar er ist und ihn ehren. Das grundsätzlich zum Gottesdienst. Jetzt gehe ich noch ein bisschen tiefer und zwar zu den Elementen in unserem Gottesdienst. Bei uns ist ja so, wie auch in den meisten freikirchlichen Gottesdiensten, dass es mit einem Intro beginnt. Sehr oft, manche Gemeinden haben eine längere Lobpreiszeit, schon 10, 15 Minuten vorher, und wir haben einfach ein Lied. Jetzt ist spannend, dass viele, vorwiegend ältere Menschen mir manchmal zum Ausdruck bringen, es ist so schade, dass bei uns so eine Unruhe ist vor dem Gottesdienst. Dazu muss ich sagen, dass diese Unruhe nicht nur schlecht ist. Denn die Unruhe zeigt ja, dass bereits Gemeinschaft da ist. Nach Apostelgeschichte 2,42 gehört Gemeinschaft zum Gottesdienst. Ich glaube, die ersten Gottesdienste, die waren noch ein bisschen unruhiger als heute. Das ist nur eine Vermutung. Aber ich glaube auch, dass es vielen Menschen ganz schwer fällt, vom Alltag in den Gottesdienst hineinzufinden. Könnt euch mal für euch persönlich überlegen, ob ihr so Momente kennt am Sonntagmorgen, wo es noch ein bisschen streitiger zu und her geht als dann im Gottesdienst. So, zu Hause, Missverständnis und vor allem die mit Kindern. Ich glaube, das geht fast nicht ohne Stress. Also, ja. Das ist jetzt keine Selbstoffenbarung, aber ich glaube es einfach, es ist so. Und dann fährt man hin und denkt, sollte man doch geistlich sein und so, und man hat vielleicht noch etwas vergessen und dann ist man da und dann sollte man da einfach ehrfürchtig besinnlich sein. Ganz schwierig. Aber jetzt wurde Folgendes festgestellt. Je sakraler das Gebäude ist, desto schneller werden Menschen ruhig. Das ist nicht nur am Sonntagmorgen so. Besucht mal eine Kathedrale unter der Woche. Türe auf und man wird ganz still. Wenn es aber ein Fabrikgebäude ist, dann ist das halt sehr alltagsähnlich. Und dann fällt es einem sehr schwer, da irgendwie in eine sakrale Stimmung zu kommen. Es ist so profan hier. Deshalb fällt es vielen Menschen bei uns besonders schwer, da einfach ruhig zu werden. Dann aber nach dem Intro kommt eine freundliche Begrüßung, die ist ganz, ganz wichtig, denn wie wir ja wissen, für den ersten Eindruck hat man keine zweite Chance und alles, was am Anfang erlebt wurde, prägt den Rest. Deshalb sollte man immer positiv beginnen. Auch eine Predigt habe ich mal gelernt, darf nie negativ beginnen, immer positiv. Auch die Begrüßung. Die Atmosphäre ist ganz entscheidend im Gottesdienst, sie soll von Liebe und Herzlichkeit geprägt sein. Schön ist, wenn am Anfang auch das Wort Gottes steht, nicht Freikirchen, da landeskirchliche Pfarrer, die machen sich manchmal ein bisschen lustig über uns, weil sie sagen, ja, bei uns, weißt du, bei uns, da ist am Anfang Gottes Wort und bei euch ist am Anfang das Wetter. Ich sage, ja, manchmal hat es wirklich etwas. Ja, ist ein schöner Tag heute und schön seid ihr bei diesem Herbsttag auch da und ist ein bisschen neblig und so, aber wunderbar sind wir jetzt da und so. Ja, ich finde es schön, wenn am Anfang das Wort Gottes steht, nicht unbedingt das Wetter. Dann gibt es ein paar Beiträge des Moderators. Der Moderator hat so die Aufgabe, in den Gottesdienst hineinzuführen. Er sollte
wenn irgend möglich, um alles in der Welt es unterlassen, eine Predigt zu halten. Armin, noch einmal Armin, er schreibt, die, welche die Leitung der Gottesdienste haben, halten weder eine Vor- noch eine Nachpredigt. Beides stört die Wirkung der Predigt. Lysander hat das mal so wunderbar auf den Punkt gebracht. Er hat mal gesagt, in einer Schulung bei den Gottesdienstleitern, oder ich glaube, es war beim Jugendgottesdienst, so der Moderator, der schießt kein Tor, der macht den Steilpass und der Prediger kann dann versenken. So wie am letzten Sonntag, für diejenigen, die auch so, ja wie ich, gesehen haben, wie da die Tore versenkt wurden. Also der Shaqiri, das ist der Moderator, der den Kopfball macht, und der Seferovic, das ist dann der Prediger, so für diejenigen, denen das jetzt etwas sagt. Dann gibt es noch Informationen. Bei uns ist es ja so, dass wir die Informationen stark gekürzt haben in den letzten Jahren. Weil es gibt einfach immer wie mehr, das läuft in unserer Gemeinde. So haben wir gesagt, wir informieren vor allem übers Infomail, das hier auch ausgedruckt wird für diejenigen, die kein Mail haben. Und im Gottesdienst ist nur noch das, was wirklich, wirklich das absolute Anliegen ist, wie zum Beispiel eine Evangelisation oder so. Aber alles andere versuchen wir anderweitig zu informieren. Aber nicht weglassen wollen wir Zeugnisse oder auch Mitgliederaufnahmen, Einsegnungen, weil das verbindet den Gottesdienst mit dem Alltag. Das ist ganz wichtig, dass es auch persönlich wird, praktisch. Dann sind im Gottesdienst auch Gebete zentral. In manchen Gottesdiensten, wie im Freiamt, gibt es eine offene Gebetszeit. Bei uns war das bis vor kurzem überhaupt nicht möglich, oder? Weil da sofort 2, 3 miteinander begonnen hätten zu beten, weil man sich ja nicht hört. Jetzt ist es halt immer noch so, unterdessen ist es ja wieder ein bisschen kleiner geworden. Aber man sagt, je größer die Gemeinde, je größer die Anzahl Gottesdienstbesucher, desto schwerer ist es auch, freie Gebetszeiten zu haben. Dann gibt es den gesungenen Lobpreis. Klar, man kann auch mal ein Lied vortragen. Da eignet sich vor allem der Zeitpunkt nach der Predigt. Aber das Hauptsächliche in freikirchlichen Gottesdiensten sind die Lieder. Durchschnittlich wird 30% der Zeit gesungen in freikirchlichen Gottesdiensten. Das sind 27 Minuten. Mal bei uns ausgerechnet, das sind wahrscheinlich auch etwa so 30%. Aber wir wissen auch, dass gerade die Musik in vielen Gemeinden ein großes Spannungsfeld ist. Noch einmal Armin, ich finde, er hat das gut durchgedacht. Er bringt die Herausforderung gut auf den Punkt. Er schreibt, da es verschiedene Musikstile gibt, sollten zeitgemäße und ältere Lieder in Absprache mit den Ältesten in einer der Gemeinde angepassten Mischung ausgewählt werden. Der Lobpreis sollte für alle anwesenden Generationen integrativ wirken und nicht zu unnötigen Spannungen führen. Das musikalische Spektrum sollte also so gewählt werden, dass es möglichst von allen Gottesdienstbesuchern mitgetragen werden kann. Ich meine, das ist die Herausforderung schlechthin in einer Mehrgenerationengemeinde. In einer Gemeinde, in der Menschen Radio SRF 1, SRF 2, SRF 3, Virus und wie das alle, Musikwelle, was nicht alles hören, hier einen für alle angepassten Musikstil zu finden. Ja, ich finde das ganz schwierig. Aber, ich habe mich da ein bisschen damit beschäftigt, es gab nie in der Kirchengeschichte eine Zeit, in der die Musik nicht umkämpft gewesen wäre. Vielleicht habt ihr das noch gar nicht gewusst. Aber plötzlich kam die gregorianische Musik. Da hat man gesagt, wir haben keine Instrumente mehr, nur noch na 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 so bla 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 und so. Nur noch a cappella, ohne Instrumente. Und dann kam die Orgel und alle haben gesagt, Instrument des Teufels. Da bläst der Teufel durch die Orgel. Instrument des Teufels. Ganz böse, die Welt hat Einzug gehalten in unsere Kirche, Orgelmusik. Und dann kam das Klavier, der Flügel. Instrument des Teufels. Nur die Orgelmusik ist die echte Musik. Dann verging wieder ein bisschen Zeit und man hat das wieder vergessen, dass das ja eigentlich ein Instrument des Teufels wäre. Und dann kam das Schlagzeug. Instrument des Teufels. Oh, Ich musste letzte Woche auch mit jemandem darüber sprechen. Wir haben dann Psalm 150 gelesen mit den Pauken und so. Schon bei David gab es so Schlaginstrumente, so Ratsch-Tatsch-Musik, wie jemand sagen würde, den ich jetzt schon mehrmals genannt habe. Ihr seht, immer war die Musik umkämpft. Vor 200 Jahren gab es jemanden, der sagte, ich hoffe, ich spreche es jetzt gut aus auf Englisch, why should have the devil all the good music? Warum sollte der Teufel immer nur die gute Musik haben? Es war der Gründer der Heilsarmee. Und genauso sagt es auch der Bruder von Wesley, der ist auch Wesley, aber ich glaube Charles, oder eben nicht, wie auch immer, der sagte genau den gleichen Satz. Warum soll immer nur der Teufel die gute Musik haben? Und manchmal habe ich den Eindruck, wir sind nicht viel weiter gekommen. Das Problem ist nämlich, dass es den biblischen Stil gar nicht gibt. Ich kann nicht sagen, das ist jetzt der biblische Stil. Oft sagen wir, der Stil vor 50 Jahren ist der biblischere Stil als der jetzigere. Ja. Es gibt nur Stil, der mir mehr entspricht und Stil, der mir weniger entspricht. Und ich meine, man kann mit jedem Stil Gott verfluchen. Das ging ganz gut mit klassischer Musik. Aber man konnte mit der gleichen Musik, wie hieß da dieser Kirchenmusiker? Nicht der Beethoven, der andere da. Der Bach, genau, danke. Der konnte mit einem sehr ähnlichen Stil Anbetungslieder schreiben. Und jetzt sagen manche, vor allem ältere Menschen, weißt du, die Lieder meiner Jugend, die singe ich gerne. Ja, es geht mir genauso. Die Lieder meiner Jugend, die singe ich gerne. Das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her. Die wird nicht mehr gesungen. Ich denke mir manchmal schon, nur die Lieder vor 10 Jahren werden nicht mehr gesungen. Oder nicht mehr so oft. Dann sagen mir ältere Menschen, ja, weißt du, früher war die Musik tiefgründiger, die Lieder. Sage ich, ja, das stimmt sehr oft, dass die Lieder, die früher geschrieben wurden und heute noch bekannt sind, tiefgründiger sind als die meisten Lieder, die heute geschrieben werden. Wisst ihr, warum das so ist? Im Jahr 1800 gab es etwa 10.000 Lieder. Wie viele davon kennen wir heute noch? Etwa 200. Wie viele davon singen wir heute noch? 10? 15? Das ist das beste Promille, das es je gab, damals. Das waren die tiefgründigsten Lieder überhaupt. Aber wisst ihr, die waren damals auch mal neu, diese Lieder. Und ich glaube, es braucht einfach 10.000, damit in 200 Jahren wiederum 10 Lieder ganz gut sind von heute. Zwei Dinge will ich damit sagen. Erstens, wir wollen demütig sein als junge Menschen. Auch unsere Lieder werden vermutlich die Zeit nicht überdauern. Und das Zweite, ihr sollt demütig sein, wenn ihr älter seid. Auch eure Lieder haben die meisten die Zeit nicht überdauert. Ja. Scharnowski plädiert beim Abwägen zwischen Neu und Alt für einen 70-80% Musikanteil mit bekannten Titeln und etwa 20-30% neuer Musik. Zitiere noch ihn. Wer möchte, dass die Gemeinde mitsingt, sollte hier keine Akzentverschiebung stattfinden lassen, es sei denn, man gibt sich damit zufrieden, dass ein großer Teil der Gottesdienstbesucher im besten Fall nur zuhört oder vielleicht sogar das Ende einer Anbetungszeit herbeisehnt. Ich glaube, wenn kaum jemand mitsingt, ist vermutlich die Liedauswahl suboptimal. Noch etwas zum Schluss noch, bevor ich dann noch ganz kurz abkürze. Manchmal wird heute auch von der jungen Generation der Ruf laut, Englisch sollte es sein. Das kommt daher, dass viele halt die englischen Lieder im Original kennen. Ich habe da gewisses Verständnis, möchte aber auch zu bedenken geben, dass nach wie vor nur jeder Zweite Englisch kann, gemäß einer repräsentativen Umfrage in Deutschland aus dem Jahr 2013. Und nur 1,7% können Englisch verhandlungssicher sprechen heute. Über alle Generationen hinweg gesehen. Zur Predigt sage ich nicht mehr viel, das betrifft eh vor allem mich. Und am Schluss gibt es noch den Segen und da wird jeder Einzelne dann ausgesendet. Eigentlich könnte man immer, wenn man hinausgeht aus dem Gottesdienst, sich so vorstellen, da steht über dem Eingang Missionsland. Jetzt geht's wieder in die Mission. Wir haben einen Auftrag. So, ich danke euch, dass ihr so lange zugehört habt. möchte noch beten zum Schluss. Und Herr Jesus Christus, wenn wir nächsten Sonntag Gottesdienst feiern dürfen, die Gemeindeglieder hier, ich im Freiamt, Gästegottesdienst, so dürfen wir wissen, du bist gegenwärtig. Wir wollen dich verkündigen, wir wollen eine Begegnung mit dir haben. Und ich bitte dich ganz besonders für nächsten Sonntag, dass du Manuel hilfst bei der Vorbereitung und beim Auslegen, beim Predigen. Rede du und schenke auch in der Musikvorbereitung gelingen, beim Moderator und alle, die sich irgendwie beteiligen, dass ein wunderbarer Gottesdienst wird. Menschen dir begegnen. Amen.